The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 29. September.
A song to you, fair state of mind, Michigan, my Michigan. But greater song than this is thine, Michigan, my Michigan.
Im schönen Michigan, das hier besungen wird, ist der amerikanische Wahlkampf in dieser Woche in eine neue Phase eingetreten. Donald Trump und Joe Biden haben sich in Detroit ein Duell geliefert, ohne Pistolen, aber mit Worten und mit einem neuen Thema, das ein großes Ding werden könnte, dem drohenden Megastreik in der amerikanischen Autoindustrie.
And we know the president will do right by the working class. And when we do right by the working class, you can leave the rest to us, because we're going to take care of this business.
Joe Biden ließ sich als Präsident in Detroit bei der großen Autogewerkschaft UAW blicken, bei einem Streikposten. Ganz nah dran an den einfachen, ehrlichen Arbeitern, so die Botschaft. Und damit ihm das auch jeder abkauft, setzte Biden sich eine schwarze Gewerkschaftermütze auf. Die Trillerpfeife hatte er nicht in der Hand, aber ein Megafon. Er sprach zu den Streikenden, dass es die Mittelschicht sei, die Amerika aufgebaut habe und nicht die Wall Street.
You heard me say it many times. Wall Street didn't build the country, the middle class built the country.
Was wollen die Autogewerkschafter? Sie fordern, Achtung, rund 36% mehr Lohn im Laufe der nächsten Jahre. Zu Recht, wie der Präsident sagte, am Anfang wollte die Gewerkschaft sogar 46% mehr Geld. Es droht erstmals in der Geschichte ein Megastreik gleichzeitig bei den drei größten Autofirmen General Motors, Ford und dem Chrysler-Konzern. Insgesamt 145.000 Arbeiter könnten in den Streik gehen, laut CNN. Aber, und dadurch wird das Ganze erst zum Politikum, 2 Tage später trat Donald Trump auf, auch in Detroit, vor der gleichen Autogewerkschaft. Er lief ohne Megafon auf, aber mit feierlicher Musik, so wie seine Fans das lieben.
And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me.
Donald Trump lieferte den Gegenstrich und wie immer hatte er einen klaren Feind vor Augen. In diesem Fall ist es das Elektroauto. Wenn alles elektrisch werde in der amerikanischen Autoindustrie, dann seien die anwesenden Arbeiter alle ihren Job los, so Trump.
Now they want to go all electric and put you all out of business, you know that, right?
In 1 oder 2 Jahren würden alle Arbeiter rausgeschmissen werden, so eine düstere Prognose. Man brauche die ganzen alten Autoberufe dann nicht mehr. Darum sei es egal, wie viel Geld mehr es gäbe. Die Lösung sei natürlich, dass die Gewerkschaftsführer ihn, Donald Trump, bei der Präsidentschaftswahl empfehlen würden. Denn er werde das Subventionieren von Elektroautos, wie Joe Biden das macht, sofort stoppen.
Think 1 or 2 years, that's what you have to be talking about, not you're going to get X dollars an hour. It doesn't matter what the hell you're getting an hour. Do me a favor, just get your union guys, your leaders, to endorse me, okay? And I'll take care of the rest.
Fazit, ein erstes Thema ist gesetzt für das Rennen auf das Weiße Haus. Donald Trump kämpft gegen Joe Biden und gegen das Elektroauto. Joe Biden kämpft gegen Donald Trump für mehr Lohn an der Seite der Gewerkschafter, aber natürlich für das Elektroauto. Ein altes Amerika bäumt auf gegen ein modernes Amerika, das Donald Trump und Joe Biden noch gar nicht von ihren Parteien zu offiziellen Kandidaten gekürt worden sind. Das spielt bei all dem gar keine Rolle. Für beide Männer könnte das schon ein erster Sieg sein. Teamwork sozusagen. unsere weiteren Themen heute Morgen. Bei unserem Mittelstandsgipfel My Way hat Professor Miriam Meckel mit Finanzminister Christian Lindner auf der Bühne gesprochen. Da plädierte er unter anderem für mehr Eigenverantwortung.
Ja, wir müssen verstehen, dass wir nicht Objekte schicksalhafter Entwicklungen sind. Wir sind Pilotinnen und Piloten. Also muss man sich aber auf den Sessel setzen vorne und das Ruder in die Hand nehmen.
Börsenreporterin Anne Schwedt spricht über den Evergrande-Schock an den Märkten. Wir sprechen über Boris Johnson, den Freund der Molche, und über die Saubermänner von Jordanien, die unter Wasser richtig aufräumen.
Wir heißen Sie herzlich willkommen zur My Way 2023, der Strategiegipfel der Familienunternehmen. Begrüßen Sie mit uns die Moderatorin des Tages auf der Conference Stage, Chelsea Speaker. Liebe Chelsea, it's your turn.
Gestern war es endlich soweit. Um kurz nach 9 Uhr fiel der Startschuss für die My Way, unseren großen Strategiegipfel der Familienunternehmen und Mittelständler. Über 1000 Gäste freuten sich über zahlreiche spannende Speaker, interessante Masterclasses und hochkarätig besetzte Experten-Talks. Eröffnet wurde die My Way mit einem Gespräch zwischen Miriam Meckel, CEO der ADA Learning GmbH und Professorin an der Universität in St. Gallen mit Bundesfinanzminister Christian Lindner. Thema war die deutsche Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft von Made in Germany. Doch Lindner kam ein wenig zu spät. Woran das lag, verriet er dann im Interview.
Schön, dass Sie da sind. Und es hat ein bisschen gedauert, weil Sie in einem künstlichen Stau gesteckt haben. Was ist ein künstlicher Stau?
Ein Wort an die Klimakleber. Ihr könnt mich bremsen, aber aufhalten werdet ihr mich nicht. Frag mich übrigens, wie man für die tatsächlich auch noch Sympathie empfinden kann. In manchen Medien ist das ja der Fall. Nichts gegen Klimaschutz, nichts gegen auch politische Positionen, die man durchsetzen will. Aber das macht man in der Demokratie mit Argumenten. Menschen aufzuhalten und künstlich den Verkehr zu bremsen, das ist eine Form von Gewalt. Und keine Form von Gewalt darf jemals Mittel demokratischer Auseinandersetzung werden.
Klare Worte? Wir haben solche Situationen ja immer wieder in der deutschen Geschichte gehabt, wenn wir an die Atomtransporte, an Brockdorf, an das Festketten an Bienen denken und so. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Situation gerade besonders angespannt ist, wenn zu solchen Mitteln gegriffen wird? Oder wie interpretieren Sie das?
Ja, die Mitte gerät unter Druck von zwei Seiten. Also auf der einen Seite haben wir bestimmte Aktivisten, ich finde ein Euphemismus, die ihre Position und Einsicht hart durchsetzen wollen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch eine Partei wie die AfD. Ist doch ein Phänomen auf der genau anderen Seite. Ich will das durchaus provokant mal parallel setzen. Die wollen auch ein anderes Land, die AfD. Genauso wie die Klimakleber. Und es gibt eine weitere innere Gemeinsamkeit. Setzt man das Programm der Klimakleber um, hätte das enorme Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche Stabilität, ohne dass global etwas für den Klimaschutz erreicht wird. Und setzt man das Programm der AfD um, die unser Land ja aus der Europäischen Union herausführen wollen, unserem größten Absatzmarkt, der europäische Binnenmarkt, dann würde das Folgen haben, gegen die wären der Brexit nur eine Vorahnung. Man kann also sagen, Klimakleber und AfD, deren Programme führen dazu, dass Deutschland wirtschaftlich ruiniert werden würde. Und deshalb müsste die politische Mitte eigentlich gegen Klimakleber und gegen AfD mobil machen.
Macht sie ja durchaus.
Ja, los geht's.
Aber vielleicht nicht laut genug. Ich hab so gerade gedacht, wir haben hier heute schon...
Müssen wir aber dann zur Wirtschaft kommen danach.
Das machen wir auf jeden Fall. Ein letzter Gedanke nur. Wenn wir über Zuversicht reden und ich Ihnen zuhöre, dann denke ich jetzt, das ist ein bisschen wie Teufel und Belzebub, ja, was Sie gerade beschrieben haben. Und irgendwo dazwischen sitzen wir, ich glaube, die größere Menge von Teilnehmenden auch heute hier und haben irgendwie das Gefühl, wir werden zerrieben. Und das ist ja auch ein bisschen so was eigentlich mit Ihrer politischen Überzeugung im Moment meiner Wahrnehmung nach passiert. Der Liberalismus ist eigentlich derjenige, der das möglich machen soll, was Sie gerade beschrieben haben, zwischen diesen Extremen. Wir beschäftigen uns aber nur mit den Extremen. Wie kommen wir da raus?
Ja, wir müssen verstehen, dass wir nicht Objekte schicksalhafter Entwicklungen sind. Wir sind Pilotinnen und Piloten. Also muss man sich aber auch auf den Sessel setzen vorne und das Ruder in die Hand nehmen. Wenn Sie sagen über Liberalismus, ja, der Liberalismus wird zerrieben. Der Liberalismus kann nur stark sein, wenn es Liberale gibt, die sich dazu auch bekennen und sagen, nein, Freiheit und Eigenverantwortung, nicht immer nur Staatsintervention. Nein, nicht immer neue Bürokratie und zusätzliche Belastungen, sondern wir wollen die Fesseln eher lösen, weil wir Dinge auf den Weg bringen wollen. Wer das nicht aktiv einfordert, wenn das nicht eine Haltung in einem Land, die breit getragen ist, wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn dieser Gedanke in die Defensive gerät. Aber es ist keine Sache, die man delegieren kann. Peter Sloterdijk hat mal davon gesprochen, die Deutschen seien ein Volk von Delegationskünstlern. Da wird dann geschaut, ja, der Lindner, der ist doch der Vorsitzende der liberalen Partei. Ja, soll der mal den Liberalismus stärken? Wir warten darauf. So wird das nichts. Da muss man schon selber mitmachen.
Wir wollen ein bisschen über die Wirtschaft sprechen und im Titel oder in der Ankündigung unseres Gesprächs ist die Rede von Made in Germany. Mhm. Würden Sie sagen, Made in Germany ist immer noch ein Gütesiegel?
Ja, absolut.
Warum?
Ja, wenn ich unterwegs bin und entgegen anderslautender Gerüchte sitze ich nicht nur in der Wilhelmstraße und zähle Münzen, sondern habe eben sehr viel internationalen Kontakt. G7, G20, Internationaler Währungsfonds und so weiter und so fort. Da ist Deutschland immer noch ein absoluter Inbegriff von Qualität und von Know-how. Und deshalb sehe ich die aktuelle wirtschaftliche Situation auch sehr differenziert. Ich warne vor jeder Blauäugigkeit, aber ich warne genauso auch davor, schwarz zu sehen. Wir müssen drei Dinge unterscheiden. Substanz, strukturelle Probleme und konjunkturelle Lage. Die Substanz der deutschen Wirtschaft ist stark. Die Hidden Champions im Mittelstand haben viele Male vermocht, auch bei schwierigen Rahmenbedingungen, sich selbst neu zu erfinden, über Innovation auf den Weltmärkten auch weiter den Erfolg zu sichern. Wir haben strukturelle Probleme, die wir allerdings seit vielen Jahren ordentlich verwalten. Können wir gleich im Einzelnen darauf eingehen. Das beginnt von A wie Arbeitsmarkt und geht bis Z wie Zukunftsfinanzierung. Und dann haben wir gegenwärtig eine konjunkturelle Situation, für die wir nichts können. Das hängt zusammen mit der Inflationsbekämpfung durch die schnell angezogenen Zinsen. Stichwort Baukonjunktur geht über die Nachfrage auf dem chinesischen Markt. Da braucht man starke Nerven. Aber die strukturellen Fragen müssen wir angehen, damit wir mit der Substanz dann auch wieder wirtschaftlich Tritt fassen. Also weder schwarz malen noch blauäugig sein. Und dann haben wir mit Sicherheit eine Chance, aus unseren traditionellen Stärken auch Turnaround-Potenzial zu entwickeln.
Ich bleibe noch eine Sekunde bei Made in Germany. Hm. Ich habe mich damit noch mal intensiver beschäftigt. Und es ist ja schon interessant zu sehen, dass dieses Siegel, in Anführungszeichen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom britischen Parlament erfunden wurde.
Um gegen die deutschen Plagiate sich zu schützen.
Ja, um minderwertige Ware aus Deutschland auszuzeichnen. Ja. Wenn ich das als Metapher nehme, würde ich sagen, unsere Diskussion über unsere Wirtschaftslage bei aller ihrer Differenzierung, die Sie machen, geht eher in diese Richtung zurück, die wir gerade haben. Wir sind nicht stolz, Made in Germany wirklich zu nutzen und zu sagen, auch innerhalb unseres Landes, wir können das und wir wollen das. Und wir sind sehr, sehr jammernd unterwegs gerade.
Also es gibt Teile der deutschen Politik, denen wird vorgeworfen, sie seien etwas blauäugig, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht und sehen es zu rosarot. Da trifft das umgekehrt zu, würde ich sagen. Die sehen nicht, vor welchen großen Herausforderungen wir stehen. Klimaschutz und Transformation ist nicht automatisch ein Wachstumsprogramm, will ich dazu sagen, sondern man kann es daraus machen, aber es ist kein Automatismus. Und man spricht über Zuversicht. Man muss Zuversicht natürlich auch irgendwo verankern. Also die kann man nicht verordnen wie eine Medizin, sondern die braucht eine Substanz.
Sonst wird es Naivität, genau.
Ja, und die Substanz ist begründet darin, dass man Aktivität entwickelt und sagt, so, die Dinge, die wir als Problem kennen, an die gehen wir jetzt konkret ran. Wir haben ja ganz konkret zu identifizierende Wachstumsbremsen in unserem Land. Und jede dieser Wachstumsbremsen kann man erkennen und kann sie dann lösen.
Mhm. Aber es funktioniert nicht so schnell wie gedacht, weil wenn wir uns die Daten
angucken... Nicht immer jeden Satz mit Aber anfangen.
Gut. es funktioniert nicht so schnell wie gehofft, weil wir sehen, dass im Moment sozusagen die Konjunkturbarometer schwierig sind. Die Prognoseinstitute haben gerade ihre Prognosen wieder nach unten korrigiert. Es gibt viele Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich rede, und das sehen wir auch an vielen Stellen, die von Entfremdung zwischen Politik und Wirtschaft reden. Warum ist das so kompliziert, jetzt in einer Situation, die konjunkturell und auch von den Rahmenbedingungen so ist, wie Sie es gerade richtig beschrieben haben, ja, etwas anzubieten, was uns für eine begrenzte Zeit das Leben in der Wirtschaft leichter macht?
Machen wir es konkret. A wie Arbeitsmarkt. Da muss sich etwas verändern. Wir haben eine enorme Wachstumsbremse, weil uns Arbeitskräfte, Fachkräfte, Führungskräfte fehlen. Also gehen wir das an, entschlossen. Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, durch das wir es erleichtern, die fleißigen Hände und klugen Köpfe zu bekommen, die unser Arbeitsmarkt braucht. Für mich ist das übrigens eine Migrationswende, die wir gerade vollziehen. Wird ja immer von Verkehrswende, Energiewende gesprochen, alles linke Terminologie. Jetzt führe ich mal eine ein. Eine Migrationswende kommt jetzt. Wir haben es viel zu lange denen schwer gemacht zu kommen, die wir dringend im Arbeitsmarkt brauchen. Und wir haben es viel zu lange denen leicht gemacht zu bleiben, die nur illegal in unseren Sozialstaat eingewandert sind. Und das müssen wir umkehren. Was ist die Migrationswende? Und es kommt ein,
ich darf noch sagen, frage trotzdem einmal nach, warum hat es nicht schneller geklappt? Weil es ist ja alles richtig, was Sie sagen. Ich habe nur so ein bisschen manchmal das Gefühl, wir reden darüber wie in der Wohnungsgemeinschaft, wo alle zueinander sagen, irgendjemand müsste mal den Müll rausbringen.
Warum es nicht schneller geklappt hat? Ich habe mir verboten, jemals wieder ein schlechtes Wort über Frau Merkel zu sagen.
Okay, das ist ja eine Antwort. Hm?
So, und zum Arbeitsmarkt gehört im Übrigen auch, dass wir alle inländischen Reserven nutzen. Ich finde es skandalös, dass aufgrund der Mängel bei der Kinderbetreuungsinfrastruktur zu viele qualifizierte Menschen, leider überwiegend Frauen, ungewollt in Teilzeit verharren. Die würden gerne mehr, können aber nicht, weil zum Beispiel im ländlichen Raum Bayerns es keine Möglichkeit gibt, eine angemessene, qualitätsvolle Kinderbetreuung zu haben für kleine Kinder oder einen atypischen Betreuungszeit. Muss geändert werden, ist so. Und ich nenne einen dritten Punkt in aller Nüchternheit. Gerade Menschen, die einen Einstiegsjob jetzt suchen, nach langjähriger Arbeitslosigkeit oder am Beginn des Berufslebens oder als Eingewanderte, die haben doch manchmal die Situation, dass sie, wenn sie ein geringes Einstiegsgehalt bekommen, dass die sich die Sinnfrage stellen, wenn sie sich vergleichen mit denjenigen, die ausschließlich von Sozialleistungen leben. Und diesen Lohnabstand wiederherzustellen, ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe. Es ist übrigens auch eine Frage nicht nur der Arbeitsanreize und einer klugen Arbeitsmarktpolitik. Ich glaube, es ist eine Frage der Fairness und der sozialen Gerechtigkeit, dass sich Arbeit immer mehr lohnt, als nicht zu arbeiten.
Ein anderes Thema.
Ist übrigens, ist nicht einfach dahingesagt. Jetzt wird ja das Bürgergeld erhöht, wegen der Inflation. Bitte keine Schäbigkeitsdebatte. Im Warenkorb eines Bürgergeldempfängers sind die Preise gestiegen. Stichwort Lebensmittel. Keine Schäbigkeitsdebatte da. Aber dann bitte gleiches Recht für alle. Wenn da die Sozialleistung an die Inflation angepasst wird, dann muss zum 01.01.2024 auch das Steuersystem an die Inflation angepasst werden für diejenigen, die die Solidarität mit anderen bezahlen.
Dieses hochinteressante Gespräch zwischen Bundesfinanzminister Christian Lindner und Miriam Meckel ging natürlich noch weiter. Fast 45 Minuten haben sie hoch angeregt über den Wirtschaftsstandort Deutschland diskutiert. Das ganze Gespräch veröffentlichen wir dann als Sonderpodcast in der kommenden Woche am Feiertag, am Tag der Deutschen Einheit.
Wohngold, der Immobilienpodcast mit Laura Block, ein Pioneer Original.
Wohnraum ist knapp und was übrig bleibt, das hat seinen Preis. Und dieser Preis, der steigt. Man kann aber etwas tun, um sich vielleicht ein Schnäppchen zu sichern, zum Beispiel ein wenig auf gut Glück kaufen wie Andrea und Hermann Klein.
Es gibt nicht viele Momente im Leben, in denen man glücklich ein Amtsgericht verlässt. Doch dem Ehepaar Klein war das Grinsen deutlich anzusehen, als sie am vergangenen Mittwoch aus dem Amtsgericht Charlottenburg kamen. Die beiden haben soeben eine doch recht günstige Immobilie aus einer Zwangsversteigerung gekauft.
Eine Immobilie aus Zwangsversteigerung zu erwerben ist ein zunehmender Trend, vor allem in Berlin. Dies bespricht Podcast-Redakteurin Laura Block in der aktuellen Folge von unserem The Pioneer Immobilien-Podcast Wohngold. Die Frage, lohnt sich das Risiko einer Zwangsversteigerung? Denn man darf die zu versteigernde Immobilie in der Regel vorher nicht besichtigen. Laura spricht in der aktuellen Folge mit Anais Cosno über die Vor- und Nachteile dieser Kaufmethode. Sie ist Mitbegründerin von Happy Immo und weiß, wie man sich am besten auf eine Zwangsversteigerung vorbereitet und dabei das Risiko minimiert.
Also ich glaube, das Risiko bei einer Zwangsversteigerung liegt entweder darin, dass man viel zu viel bezahlt für eine Schrottimmobilie oder dass man einfach niemals den Zuschlag bekommt. Ja, das sind so die zwei Risiken, die es gibt. Und dieses Zweite, dass man keinen Zuschlag bekommt, das ist total, das kann frustrierend sein. Ja, also ich war schon auf total vielen Zwangsversteigerungen, auf denen ich eben keinen Zuschlag bekommen habe, weil die Preise irgendwie, weil sich die Leute da gegenseitig hochgesteigert haben und viel mehr bezahlen wollten, als ich gezahlt hätte. Also das kann passieren. Es kann eben sein, dass man sich ganz viele Zwangsversteigerungen anguckt und dann frustriert da rausgeht, weil man nie einen Zuschlag erhält. Und ansonsten kann es natürlich sein, dass man Schrott kauft, aber das ist dann eben das. Wenn man sich an den Verkehrswert hält und nicht mehr als den Verkehrswert bietet, dann passt das. Dann kauft man keinen Schrott.
Laura Block spricht auch mit Carsten Kubacki. Er persönlich kann von einem absoluten Glückstreffer bei einer Zwangsversteigerung erzählen, weiß aber auch, was man so in Kauf nehmen muss.
Ja, da gab es einige Überraschungen, das stimmt schon. Gut, man muss sich auch bewusst sein, dass gerade eine Zwangsversteigerung halt auch ja, ein gewisses Schicksal ja, mit sich trägt. Ne? Also meistens ist es ja so, dass Beziehungen auseinandergehen, jemand kein Geld mehr hat, um ja die Finanzierung fortzuführen oder irgendwelche Dinge. Also meistens ist es ja immer ein Schicksalsschlag, der im Vorfeld passiert.
Ich verspreche Ihnen, wenn Sie diese Folge Wohngold gehört haben, dann wissen Sie alles über Zwangsversteigerungen und können für sich abschätzen, ob diese Form des Immobilienerwerbs etwas für Sie ist. Den Weg zu dieser dritten Folge von unserer Serie Wohngold finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts und natürlich auf thepioneer.de und in der Pioneer App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da herrscht vor allem im Immobiliensektor große Aufregung. Warum? Das weiß Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Evergrande, der Immobilienriese aus China, steckt immer tiefer in der Krise. Was genau ist gestern passiert?
Ja, gestern wurden die Evergrande-Aktien vom Handel ausgesetzt und zwar erstmal bis auf Weiteres, genauso wie die Aktien von zwei Tochterfirmen. Offenbar, weil die Zukunft des Konzerns ungewiss ist und das, obwohl die Aktien erst vor ein paar Wochen nach einem 18-monatigen Handelsstopp erst wieder in den Handel aufgenommen wurden. Chinesische Behörden hatten Ermittlungen gegen den Chef und Gründer von Evergrande aufgenommen, wegen möglicher Straftaten oder illegaler Verbrechen, wie es von Evergrande selbst heißt. Von den chinesischen Behörden gab es aber keine Informationen. Vor ein paar Tagen wurde er schon unter Polizeiaufsicht gestellt und einige Manager wurden verhaftet. Evergrande ist ja mit umgerechnet rund 300 Milliarden Euro verschuldet und kann seine Verbindlichkeiten teilweise nicht bezahlen. Der Konzern arbeitet zwar an einem Umschuldungs- und Sanierungskonzept, Experten glauben aber nicht daran, dass das erfolgreich sein wird.
Dann schauen wir noch auf den Börsenveteran Nike und den Börsenneuling Schott. Was müssen hier die Anleger wissen?
Also die Pharmasparte vom Glashersteller Schott ist gestern an die Börse gegangen und es war der größte Börsengang in Deutschland in diesem Jahr. Und auch für die Anleger war das erfolgreich. Die Aktie von Schott Pharma schloss 16% über ihrem Ausgabepreis. Experten glauben, dass der Konzern vom Boom um einige Trends in der Pharmabranche profitieren kann, zum Beispiel von dem Trend um die mRNA-Wirkstoffe, die ja vor allem während Corona zum Einsatz kamen. Schott Pharma stellt ja zum Beispiel so Glasröhrchen, Fläschchen und Spritzen für Arzneimittel her und kann deshalb besonders bei Medikamenten wie eben Impfstoffen profitieren. Ja, und Nike, da gab es gestern nachbörslich noch neue Quartalszahlen. Der Sportartikelkonzern konnte mehr verdienen als von Analysten erwartet, obwohl es einen leichten Gewinnrückgang von 1% gab. Beim Umsatz gab es einen Plus von 2%, allerdings lag das unterhalb der Erwartungen. Nike leidet unter einer fallenden Nachfrage, kann das aber teilweise durch die höheren Preise für Turnschuhe und Bekleidung ausgleichen. Die Nike-Anleger waren super happy mit den Zahlen, wahrscheinlich einfach erleichtert, weil sie mit noch schlechteren Ergebnissen gerechnet hatten. Die Aktie konnte nachbörslich um 7,8% zulegen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass eine Truppe von Ozeanhelden aus Jordanien 7 Tonnen Müll aus dem Roten Meer gefischt hat. Jordanien grenzt an Syrien, Irak, Israel und Saudi-Arabien und ist größtenteils eine Wüste. Aber im Südwesten gibt es eine kleine Oase. Die Küstenregion von Aqaba liegt direkt am Roten Meer. Hier leben mehr als 150 Korallenarten und 500 Fischarten. Einige von ihnen findet man nirgendwo sonst auf der Welt und sie sind bedroht von zu viel Tourismus und einer ganzen Menge Müll. Etwas nördlich von Aqaba wohnen und arbeiten die Hobbytaucher Saif al-Madanat und Behsan al-Sharif. Der Zustand der Korallen löste bei ihnen Besorgnis aus, so sagte es Saif in einem Interview mit Euronews.
Without talking underwater, we both started collecting trash in our jackets. And when we got out of this dive, without like saying any word, we were like both happy that we were doing the same thing.
Danach wussten sie, was zu tun war. Zu zweit fingen die beiden an, Stück für Stück den Müll vom Meeresboden zu sammeln, eine Aktion mit Vorbildcharakter. Denn schneller als gedacht haben sich über 150 Taucher aus 40 Ländern an den verschiedenen Cleanup-Aktionen von den beiden beteiligt. Das Ziel des Projekts geht aber über solche Aktionen hinaus. Hier ist ein grundsätzlicher Wandel gefordert. Die ambitionierten Gründer wollen die Kultur der Verschwendung verändern. Laut Saif und Behsan müssen wir ganz simpel bewusster konsumieren.
The main objective of Project C is basically to change the culture of disposal of waste. Try to create a culture of conscious consumerism.
Mit vollgetankten Sauerstoffflaschen und einem großen Müllbeutel legen die Taucher los. Es gibt nur eine sehr wichtige Regel: Was lebt, bleibt unberührt im Wasser.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass nicht nur viele Briten jahrelang unter Boris Johnson leiden mussten, sondern nun fast auch noch die landeseigenen Molche. Obwohl bisher noch keine Spuren gefunden wurden, könnten manche von ihnen nämlich unweit seines Anwesens im englischen Oxfordshire leben, das von Wassergräben und einem Teich umgeben ist. Ausgerechnet dort will sich Johnson nun einen großen Swimmingpool in den Garten bauen. Eine mögliche Falle für die Amphibienart, die das Chlorwasser gar nicht gut verträgt und bei ihren Streifzügen durch Johnsons Garten hineinfallen könnte. Und es gibt noch einen weiteren Einwand gegen Johnsons Planschparadies. Naturschützer machen die Feuchtgebiete in der Nähe als mögliche Brutstätten für den nordenglischen Kammmolch aus. Doch der Widerstand half nicht. Der Pool wird nun wirklich gebaut. Das South Oxfordshire District Council hat das Vorhaben genehmigt, allerdings nur im geeigneten Sicherheitsabstand zu den Lebensräumen der Tiere, 80 Meter zum Teich, 35 Meter zum Wassergraben. Immerhin erzeugte der Fall auf der Insel so viel Aufmerksamkeit, dass sich Johnson in der Daily Mail sogar selbst zu dem Fall äußerte und schließlich ein Herz für seine potenziellen Nachbarn offenbarte.
I want you to know, that if there are newts here, no one could be more delighted than me to cohabit with those threatened amphibians. And I believe it is our job to protect them and do everything we can to make sure that they do not suffer the continual decline in population that we've seen over the last 30 years.
Sollten sich die Tiere auf seinem Anwesen zeigen, könnten sie sogar noch eine viel bessere Unterkunft als die ollen Teiche bekommen. Johnson bot an, in diesem Fall extra Molchhotels zu errichten, um die Tiere vor seinem Chlorpool zu schützen. Auch einen neuen, extra dafür ausgehobenen Teich brachte der Ex-Premier ins Gespräch. So hätten am Ende jedenfalls alle Parteien ihren Badespaß. Splish, splash, I was taking a bath, long about a Saturday night. Yeah. Rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Ich wünsche Ihnen jetzt einen feuchtfröhlichen Start in das Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns am Montag schon wieder. Ich freue mich drauf. Same time, same place. Molly was even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I went.